Audio Now.
Ich möchte, dass wir das mehr tun. Aber ich möchte nicht, dass alle möglichen Menschen im Krankenhaus sich zu Tode dokumentieren, weil man Angst hat, dass irgendeiner einem vorhält. Das haben sie aber nicht notiert. Und wenn wir jetzt verklagt werden, dann passiert das und das. Und aus diesem Wahnsinn müssen wir rauskommen. Und deswegen glaube ich, es wird besser. Es wird wieder besser. Aber wir müssen das umsetzen. Das ist wirklich schwierig.
Willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. sotechdeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und heute begrüßen wir Professor, so viel Zeit muss sein, Jochen Werner. Hallo, Herr Werner, wir freuen uns, dass Sie da sind.
Und ich freue mich, dass wir das Gespräch führen. Vielen Dank.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie haben Humanmedizin in Kiel studiert, einen Lehrstuhl für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Marburg übernommen im Jahr 1998. Dort haben Sie dann auch die Leitung der HNO-Klinik gehabt. Ein bisschen was lasse ich vielleicht aus, es waren nämlich sehr viele Stationen. 2011 ärztlicher Direktor der Uniklinik Marburg und gleichzeitig auch noch Mitglied der Leopoldina geworden. Die sind ja jetzt auch wieder in aller Munde gewesen im Zuge von Corona. Und für uns besonders spannend, Sie engagieren sich als Medical Influencer. Das heißt, Sie wollen die Digitalisierung der Medizin vorantreiben und arbeiten seit 2015 daran, die Essener Uniklinik in ein Smart Hospital zu verwandeln. Was ist denn ein Smart Hospital?
Ja, damit sind wir ja mitten im Thema. Ein Smart Hospital ist aus meiner Sicht eine Institution, nicht nur als Krankenhaus, sondern eigentlich auch darüber hinausgehend, wo wir uns alle sehr engagieren, den Menschen noch stärker in den Mittelpunkt zu nehmen als bisher. Und Mensch bedeutet dabei eben nicht nur Patient, sondern auch Angehörige und gleichermaßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das, indem wir die vorhandene und auch künftige Technik bestmöglich einsetzen, also quasi als Hilfsmittel zur Optimierung der Menschlichkeit und nicht als Ersatz.
Wir hatten schon mal einen Arzt hier im Podcast, André Nehmert, vielleicht kennen Sie den.
Ja, den kenne ich auch.
Man kennt sich, ne? Ärzte kennen sich alle. Da ging es auch so um einige Themen. Zum Beispiel, ich glaube, es war irgendwas, die Ärzte immer noch einen Großteil ihrer Arztbriefe diktieren und dann werden die mühsam irgendwo abgeschrieben. Gibt es das immer noch?
Genau, gibt es immer noch und es gibt so vieles immer noch. Ich bin letztens gewahr geworden, dass es auch immer noch gibt, obwohl ich das eigentlich schon dachte, dass es abgeschafft war, dass man innerhalb eines großen Klinikums noch hin und her faxt. Also, aber man sieht eben, es dauert alles. Ja, also ich glaube, das Erste ist doch, dass man mal erkennt, man will einen anderen Weg einschlagen und der nächste Schritt ist, dass man anfängt, das umzusetzen. Und irgendwann ist es dann erreicht, dass man es auch geschafft hat. Es dauert alles lange, das habe ich in der Zwischenzeit gelernt, aber über mein gesamtes Berufsleben hinweg. Und vor dem Hintergrund, wenn wir die Menschen richtig informieren und auch sagen, das kann mal dauern, das ist alles akzeptabel. Ich glaube, man darf nur nicht irgendwelche Luftschlösser bauen, die man überhaupt nicht einhalten kann.
Wäre so ein Luftschloss bei einem Smart Hospital, stellt eine KI immer die Diagnose, der Roboter operiert und der andere Roboter bringt dann Medizin und das Essen vorbei? Oder ist das so das Endziel oder ist das zu weit gegriffen? Das wollen wir gar nicht.
Also, so absurd sich das auch alles anhört, aber ich glaube, in Teilen wird es so kommen. Also, dass die KI dabei hilft, die Diagnostik deutlich zu verbessern zu dem, was wir heute haben, davon bin ich absolut überzeugt. Dass Roboter bei zum Beispiel Tragevorgängen, Hebevorgängen helfen können, davon bin ich gleichermaßen überzeugt, wie sie ja auch heute schon eingesetzt werden im Labor und auch in Operationssälen. Und dass Roboter auch sehr gut transportieren können, wenn dann die baulichen Gegebenheiten für einen solchen Einsatz auch gegeben sind, Auch das. Also wenn man die Geschichte jetzt so erzählt, wie Sie sie auch gerade aufgelistet haben, was ja inhaltlich richtig ist, dann sagt erstmal, sagen die meisten, oh Gott, in so ein Krankenhaus möchte ich nicht. Und ich antworte dann immer, doch, genau da sollten wir hinwollen, weil dann diejenigen, die das heute alle machen, vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit für die Patienten haben. Und dann würden wir gewinnen bei der Geschichte.
Wie weit ist denn da? Jetzt, wenn wir mal Ihr Beispiel nehmen, die Uniklinik Essen, wie weit sind Sie da?
Also wir sind auf jeden Fall aufgebrochen. Ich bin hier seit 2015 in Essen. Dann haben wir haben das Smart Hospital genannt, das als Unternehmensziel ausgerufen und eine ganze Menge auch gemacht auf dem Weg. Und natürlich ist das ein langer, langer Weg, der aus heutiger Sicht noch gar nicht ein definiertes Ziel hat, wo man sagt, dann ist der Prozess in der Gesamtheit abgeschlossen. Aber wir haben schon einiges gemacht. So Beispiele sind die elektronische Patientenakte. Wir haben seit 2018 die im Unternehmen ausgerollt und seit 2019 auch in den Tochterunternehmen. Wir haben 16 Tochterunternehmen oder Ausgründungen auch eingeführt. Also ein Riesenprozess. Da haben wir ganz viel geschafft. Dann haben wir eine digitalisierte Notaufnahme. Das konnten wir deshalb machen, weil wir bis zu dem Zeitpunkt, als ich hierher kam, nur eine sogenannte Traumanotaufnahme für Unfälle hatten, aber jetzt nicht für Herzinfarktpatienten oder Patienten mit Bauchbeschwerden und so. Und das gab uns die Chance. Dann sind wir gerade dabei, jetzt ein Service- und Informationscenter auszurollen, weil ein großes Problem in so einem Krankenhaus ist, dass man erreicht wird. Wenn die Patienten anrufen, die Niedergelassenen anrufen, wir haben das analysiert, da gehen uns ganz, ganz viele Anrufe verloren. Und damit sind die Menschen, die uns zu erreichen versuchen, unzufrieden und sagen, das ist da vielleicht ein Verein, das geht doch gar nicht. Und damit haben wir das mehr professionalisiert, auch mit einem professionellen Anbieter. Und jetzt rollen wir das aus, Schritt für Schritt in den einzelnen Abteilungen, dass die Anrufenden also über eine oder zwei Einfallsnummern ins Klinikum kommen und nicht über viele, viele Nummern zu Telefonen, die gar nicht besetzt sind, weil die vielleicht nur dreimal in der Woche durch eine Spezialsprechstunde besetzt sind. Also das sind so Beispiele, die uns befasst haben, aber die auch dazu beitragen, das Erleben von Patienten zu verbessern.
Vielleicht können wir es noch beispielhafter machen. Sie haben gesagt, digitalisierte Notaufnahme. Ich bin jetzt Patient und kriege vielleicht auch noch ein bisschen was mit und werde bei Ihnen eingeliefert. Wo merke ich das, dass es einen Unterschied gibt zu einem, in Anführungszeichen, klassischen Krankenhaus? Oder was ist der andere Arbeitsablauf für Sie?
Also für mich ist es eigentlich immer optimal, wenn die Patienten das gar nicht richtig merken, außer dass es gut läuft. Also wenn ein Patient in ein Krankenhaus kommt und sagt, was war denn da, war alles in Ordnung, habe eigentlich kaum gewartet, die Leute waren freundlich und bin gut behandelt worden, dann ist das größte Ziel erreicht. Und ich sage immer, in Deutschland ist die Krankheitsversorgung sehr gut, also das Operationstechnische und was es alles gibt, aber die Krankenversorgung, die lässt noch zu wünschen übrig. Also dieses mit Wartezeitenfreundlichkeit, da müssen wir alle dran arbeiten. Jetzt die Notaufnahme, da ist es natürlich ideal, wenn ein Patient, dem es nicht gut geht, wenn der da hinkommt, wenn schon vorher, also vor dem Eintreffen, Daten übermittelt werden. Das heißt, ich erinnere das immer, als ich selbst noch ein Kind war, da hatte ich mal eine deutliche Platzwunde am Kinn und habe dann mit der Schwester damals, das erinnere ich eben heute noch, lange zugebracht zu überlegen, wo denn meine Eltern irgendwie versichert sind und so. Und das ist in dem Moment schwierig und damit optimal, sie sind angemeldet und eigentlich auch schon Daten von ihnen überliefert. Zum Beispiel, dass der Notarzt sehen kann, das könnte darauf hinauslaufen, dass wir gleich einen Herzkatheter brauchen, weil hier ein Infarkt ist oder ein Schlaganfall, der gleich Intervention, also den Blutstrom wiederherstellen muss, Eingriffe dazu erfordert. Und das kann man heute sehen. Also da ist die Medizin viel besser geworden. Und ideal ist, wenn dann der Patient eingetroffen ist, dass solche Maßnahmen sofort umgesetzt werden, weil man sagt eben, time is brain, und das bedeutet einfach, je länger man bei einem Schlaganfallpatienten als Beispiel abwartet, desto mehr Gehirn geht kaputt. Und das kann man hinterher wieder schlecht ausgleichen. Also da hilft die Notaufnahme. Der Patient aber hat vielleicht nur bemerkt, war alles gut, ja, mir geht's wieder gut. Das ist der Punkt.
Wie sind Sie da, ist das eine regionale Geschichte? Sind Sie da mit diesen Fahrern auch und diesen ganzen Techniken, ist das inbegriffen, dass Sie da auch Veränderungen anstoßen, dass quasi auf dem Weg vom Notarzt ins Krankenhaus schon viel passiert? Oder wie weit sind wir da?
Genau, da gibt es ja unterschiedlichste gute Beispiele in Deutschland. Das ist jetzt auch gar nichts, was eben nur in Essen stattfindet. Aber als ich hierher kam, ich weiß das noch genau, ich hatte mich bei der Johanniter Unfallhilfe zum Beispiel vorgestellt und die hatten mir einen Notarztwagen vorgestellt und sagten, das geht schon von deren Seite aus und das ist ein besonderes Tool, das sie eingebaut haben. Aber, so sagte der Herr damals, wir finden in den Krankenhäusern gar nicht den Anschluss. Also wir haben das vorbereitet, aber unsere Daten werden noch nicht in Empfang genommen. Und damit glaube ich eben, durch solche Initiativen machen auch andere sich auf und sagen, das müssen wir genauso anbieten. Und deswegen zum Schluss wird es in allen anderen Institutionen auch gut sein. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, dass wir immer sagen, es ist nicht optimal. Wir können es verbessern, aber das sollten wir auch tun.
Sie sind ja schon jetzt recht lange Mediziner, also auch schon seit einer Zeit, wo das jetzt noch überhaupt kein Thema war. Woher kam so Ihre Begeisterung für das Digitale? Und Sie haben ja auch schon mit Da Vinci, dem Roboter, operiert. Woher kam so Ihre Faszination?
Ja, die Faszination, irgendwie für Technik war ich immer fasziniert. Dann wurde ich Arzt und hatte mich ja eigentlich für ganz viele Fächer, für viele Fachgebiete begeistert. Das hängt ja auch oft von den Professorinnen und Professoren ab, die man hat, wie die einem ein solches Fachgebiet vermitteln können. Und irgendwie ist bei mir das Interesse am Kopf hängen geblieben. Ich fand die Kombination der Sinnesorgane hochinteressant. Ich fand das Aufkommen von Tumorerkrankungen im Kopf-Hals-Bereich interessant. Und die enge Nachbarschaft mit Neurochirurgie, mit Dermatologie, mit Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Und so bin ich in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde dann hängen geblieben und hatte dort auch meine Schwerpunkte, eben die Onkologie vor allem, war dann relativ früh, so auf Deutschland bemessen, in dem Bereich auch roboterunterstützte Chirurgie aktiv. Habe festgestellt, dass das gut ist, aber dass die Techniken, die man bis dahin hatte, auch nicht alle schlecht waren. Die Verbindung bringt es oft von verschiedenen Techniken. So, und so hat sich das alles gut weiterentwickelt. Und dann kam ich so an einen Punkt, wo ich für mich irgendwie dachte, es müsste noch was kommen, ja, was Nächstes. Und dann tat sich diese Möglichkeit auf, dann wurde ich ärztlicher Geschäftsführer. Und dann hatte ich ein ganz tolles Erlebnis, gemeinsam mit dem damaligen kaufmännischen Direktor Holger Thiemann. Wir waren eingeladen zur Preisverleihung des deutschen Arztes oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Titel hieß. Das war dann Professor Schäfer aus Marburg. Das ist so einer, der so kriminalistisch unterwegs ist, ganz seltene Erkrankungen identifiziert, so ein bisschen Dr. House, so nennt man ihn auch, den deutschen Dr. House. Und dann hatten wir gesagt, lass uns doch ein Institut gründen, ein Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen. Das Besondere war das Unerkannte, was viele Menschen haben. Das hat gar nichts mit Seltenen zu tun, man findet es einfach nicht. Mhm. Und der hatte so ein paar spektakuläre Beispiele. Als wir das Zentrum gegründet hatten, dann kamen unglaublich viele Akten an. Das waren Hunderte und nachher Tausende von Akten. Und dann können Sie sich leicht vorstellen, das waren Patienten, die waren vielleicht schon in 10 Krankenhäusern mit riesigen Akten. Und da war klar, das kann kann man nicht mehr händisch bewältigen, das kann man auch nicht mit einzelnen menschlichen Gehirnen bewältigen, da muss was passieren. Und so fing ich auch an, mich etwas zu befassen mit diesen Möglichkeiten, die quasi die Digitalisierung bringen. In diese Phase rein kam dann die Frage, ob ich nach Essen wechseln möchte. Da ich hier auch einige gute Chancen sah, habe ich das getan. Aber das Interesse daran wurde in Marburg geweckt.
Mhm. Was stand denn jetzt so bei dem auf dem Weg der Digitalisierung und der Technisierung auch da im Weg? Aber Sie sagten digitale Patientenakte und so. Das sind ja viele Sachen, die eigentlich ja eher zentral erstmal gelöst werden mussten. Ne? Da können Sie ja in Essen machen, was Sie wollen. Wenn es das nicht gibt und nicht erlaubt ist, dann kommen Sie auch nicht weiter, ne?
Ist richtig, aber also wir haben ja für uns quasi unsere elektronische Patientenakte, die haben wir auch eingesetzt und dann gibt es natürlich so bundesweite Initiativen, wie damals die elektronische Gesundheitskarte, die dann irgendwann quasi beigesetzt wurde, weil der gewünschte Erfolg nicht kam. Jetzt ist ja ab dem 01.01.2021 die elektronische Patientenakte, aber quasi bundesweit in Gang. Da gibt es nun auch wieder Kritiker natürlich. Das Thema ist nur, das, was von vielen Menschen auch erwartet wird, immer dieser hundertprozentige Datenschutz, den können sie nicht gewährleisten. Sie können nicht, wenn kriminelle Energie vorhanden ist, sicherstellen, dass gar nichts passieren kann. Und ich meine eben, dass wir diesen Weg aber trotzdem gehen müssen, weil diejenigen, die krank sind, für die ist es oft sehr, sehr wichtig. Das habe ich jetzt auch auf einer Veranstaltung gemerkt. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das gibt eine Initiative, das ist die größte onkologische Selbsthilfeplattform, die heißt Yes We Cancer. Da war am Wochenende eine Veranstaltung in Berlin, YesCon. Das Thema ist, wenn Sie die Betroffenen nach dem Datenschutzthema befragen, dann sagen die Ihnen, das ist ganz wichtig, dass meine Daten den Ärztinnen und Ärzten verfügbar gemacht werden. Mhm. Und deswegen dränge ich auch, dass wir weiterkommen. Und gestern Abend sah ich dann wieder diese Diskussion, auch aktuell bei Anne Will, wo es um den Antigen-Schnelltest zu SARS-CoV-2 ging. Und da wurde gesagt, ja, der hat vielleicht 90% Trefferquote. Und dann sage ich, meine Güte, 90%. Und jetzt haben wir heute Verfahren, wo wir teilweise mit Testungen gar nicht weiterkommen, wo wir Stunden, manchmal bis in den nächsten Tag warten. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen begreifen, dass es manchmal schon gut ist, auch 90% zu haben, um den nächsten Schritt zu gehen und parallel dann auch diese Zuverlässigkeit weiterzuentwickeln. Also deswegen immer unterscheiden, elektronische Patientenakte in einem Krankenhaus und eine solche, die quasi bundesweit für zum Beispiel alle gesetzlich Versicherten aufgebaut werden soll.
Wenn ich darauf noch mal eingehen kann, wenn Sie in Essen Ihre eigene digitale Patientenakte haben, kann das also passieren, dass ein Patient, der, sagen wir mal, relativ viel bei Ihnen gemacht hat, am Ende doch seine Akte erst ausdrucken muss, wenn er irgendwo anders hin muss, oder?
Absolut, das ist das Thema natürlich. Der kann erstmal, kann jeder Patient das erbitten und bekommt es auch, dass er seine Akte ausgedruckt bekommt oder auf einer CD mitgegeben bekommt. So. Und das ist natürlich schon lästig, wenn der jetzt sagt, ich ziehe um von Essen nach, was weiß ich, Berlin. Gut, dann kann er das einmal machen, aber vielleicht ist das jemand auch, der dann nochmal umzieht oder der sagt, ich bin mit dem Krankenhaus nicht zufrieden, ich will jetzt in ein anderes Krankenhaus. Und da endet in meinen Augen ein vernünftiges System, weil man das den Menschen nicht zumuten kann, dass sie eben alles immer zusammensuchen. Und das geht vielleicht für den, der wenig krank war. Aber wenn einer eine komplexe Krankengeschichte hat, eine onkologische Erkrankung, vielleicht auch noch herzkrank ist, dann sind so viele Daten, die dort zusammengekommen sind und die sollen dann auch noch in einer gewissen Reihenfolge sein. Das ist ein großer Aufwand.
Hm. Ändern sich die Anforderungen an Ärztinnen und Ärzte in diesen Zeiten? Also schlägt sich das im Studium nieder oder müssen Ärzte heutzutage auch sowieso schon immer sich weiterbilden, um halt mit diesen digitalen Dingen klarzukommen? Also sind die Anforderungen höher?
Also in meinen Augen ändern sich diese Anforderungen absolut. Erstmal muss man nicht immer alles selbst können. Man muss aber begreifen, dass es für bestimmte Fragen Datenwissenschaftler gibt, mit denen ich zusammenarbeiten sollte. Das kann vielleicht jemand in einem kleineren Betrieb oder in einer Praxis alles noch alleine handeln, aber nicht in der Endauswertung. Wenn Sie dann an einem solchen zum Beispiel Uniklinik-Bereich sind, dann brauchen Sie eine Initiative, wo Sie die Diagnostikfächer mehr zusammenbringen. Deswegen sage ich, diese Diagnostik wird ein Riesenveränderungspotenzial haben, indem die Daten der einzelnen Fächer zusammengebracht werden und auch zusammen ausgewertet werden. Und damit wird die Diagnostik zum Schluss sicherer. Wenn Sie eine sicherere, eine bessere, zutreffendere Diagnose haben, dann haben Sie natürlich auch eine viel höhere Chance, eine ganz genau passende Therapie auszusuchen. So, und für diesen Prozess, das kann das menschliche Gehirn nicht immer alleine gewährleisten. Also brauchen Sie Kommunikation zu Datenwissenschaftlern und ein anderes Herangehen. Und so wird sich einiges verändern. Denn Chirurgen wird es noch, glaube ich, eine ganze Zeit geben, aber auch mit bestimmten Technologien unterstützt. Und die personalisierte Therapie, die hat natürlich auch wieder ganz besondere Herausforderungen, wo es dann auch darauf ankommt, wie nehme ich den Menschen mit? Ich muss mich ja auf seine Bedürfnisse einstellen. Und wir dürfen auch nicht bei der Diskussion außer Acht lassen. Es wird mehr und mehr so kommen, dass man für das Individuum recht genau voraussagen kann, was wirklich die wohl beste Therapie ist, die aber vielleicht sehr hohe Kosten hat. Wie gehe ich damit um? Wie erkläre ich das? Ja? Wer zahlt das? Also es gibt so viele andere Fragestellungen, die man im normalen ärztlichen Alltag im Moment noch gar nicht in dem Ausmaß beantworten muss.
Wo Sie gerade schon Voraussagen gesagt haben, wie gut wird die Technologie sein? Wird es auch möglich sein, Wahrscheinlichkeiten zu errechnen, dass derjenige mit den und den Vorerkrankungen, mit der und der Lebensweise wird zu 99% mal Krebs haben, weil er die Grippe hatte, da gelebt hat mit den, keine Ahnung, Umwelteinflüssen und so weiter und so fort. Was glauben Sie, wie genau wird das sein?
Also je mehr Daten wir kennen und je besser die sich auswerten lassen und je besser auch die Datenqualität ist, desto genauer kann man so etwas sagen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man auf dem heutigen Wissen, das bei weitem noch nicht ausreicht, Prozentangaben nennt und damit einen Menschen mit einem Ergebnis zurücklässt, dass man sagt, bei Ihnen ist es zu 30-35% so, bei dem anderen zu 80%. Und ich glaube, das ist das, was Sie vorhin auch zu dem Arztberuf sagten. Wir müssen lernen, die Menschen mit diesen Informationen dann weiter zu betreuen. Es reicht nicht, das auszusprechen und die gehen nach Hause, fangen dann an, in irgendwelchen Internetforen zu suchen. Und ich habe kein gutes Gefühl. Bei dieser heutigen, Sie kriegen das und das zu 60%. Ich denke, man hat gelernt, vorsichtig das zu kennzeichnen und zu sagen, bei Ihnen spricht einiges dafür. Aber ich selbst kenne jemanden, die wartet gerade auf eine Analyse hinsichtlich einer onkologischen Entwicklung und sieht da irgendwelchen Prozentzahlen entgegen. Aber ich habe nur gespürt, diese Konfrontation, die Dame schon spürt, ja, das beschäftigt die. Und dann denke ich, hoffentlich kommt die, wie auch immer, jetzt mit dem Ergebnis gut klar.
Ja.
Wir hatten einen weiteren Gast, den wir auch schon hier hatten, Jochen Maas von Sanofi, Forschungschef in Frankfurt oder in der Nähe, der auch viel sagte über Daten. Ne? Gibt es da auch mehr und mehr Zusammenarbeit zwischen den Kliniken? Sie haben ja die Therapien, Sie beobachten die Patienten und der Medikamentenhersteller bräuchte ja eventuell auch ein paar Hinweise, ne? Was gut hilft.
Absolut. In meinen Augen ist das absolut unerlässlich, dass diese Kooperation mehr und mehr zusammenwächst. Ich glaube auch, das ist ja jetzt gar nicht mein Thema, da sind ja viel klügere Köpfe in diesem Bereich unterwegs, die auch sagen, dass sich die Studienlandschaft verändern wird. Wenn man eben die Datengenauigkeit erhöht, dann wird man nicht immer für alle möglichen Medikamentenzulassungen etc. jeweils eine neue Studie anstoßen müssen. Man kann auch auf Bekanntem mehr aufsetzen. Also ich glaube, da ist eine Zusammenarbeit, die noch weiter wachsen wird. Aber was mir auch am Herzen liegt, ist, dass man auch in eine Zusammenarbeit mit den Krankenkassen kommt. Die Krankenkassen haben ein großes Wissen zu ihren Kunden, dass sie aber gar nicht in vielerlei Hinsicht anwenden dürfen. Und so denke ich, es geht jetzt für den Patienten gedacht, glaube ich, schon sehr gut weiter, wenn Krankenkasse und Ärzteschaft konstruktiv zusammenarbeiten, um vielleicht dort wieder, bin ich bei den Wahrscheinlichkeiten oder Therapieverträglichkeiten etc. zu überprüfen, weil man hat ja als Arzt immer nur den Ausschnitt zu dem Aufenthalt im Krankenhaus oder bei einem anderen Arzt, aber das Zusammenführen tun wir nicht. Der Patient ist unzufrieden bei dem Arzt niedergelassen, dann geht er zu einem anderen, aber der Erste, der kriegt oft nicht mehr die Rückmeldung und im Grunde wäre das für den auch wichtig, aber für den neuen Arzt wäre vielleicht auch wichtig, was der Erstbehandelnde schon hatte. Also, und da ist die Krankenkasse natürlich an einer Position, die eben sehr viel weiß.
Ich möchte einen kleinen Themensprung machen. Willst du noch was hierzu fragen? Sonst?
Wie, zu welchen Themensprung?
YouTube.
YouTube. Nee, würde ich kurz vorher noch dazu noch eine Frage. Wir hatten mal vor unlängst eine Bertelsmann-Studie, da ging es darum, wie viele Krankenhäuser müssen sein in Deutschland. Sie erinnern sich vielleicht, da ging es auch darum, dass größere Einheiten können viel mehr Spezialisierung anbieten. Könnte hier nicht aber auch die Technik mehr helfen? Ich denke so an 5G und Videomedizin, also dass man Spezialisten zu Operationen hinzuzieht, die Charité oder sonst wo sitzt in Berlin, der operiert vielleicht in Essen. Also sehen Sie da große Chancen, gerade was 5G und so weiter betrifft?
Also ich habe natürlich auch diese Diskussion verfolgt und verfolge die ja seit vielen Jahren und immer wieder kommt das Bestreben auf, wir müssen Krankenhäuser schließen. In meinen Augen ist das eine richtige Schlussfolgerung, aber die Frage ist immer wie. Soll es der Landrat machen, der dann konfrontiert ist mit den protestierenden Bürgern, die mit Plakaten vor seinem Landratsamt stehen und ihn beschuldigen, dass jetzt die Menschen dort in absehbarer Zeit sterben würden? Das ist so hoch emotional, das ist sehr, sehr schwierig. Wenn man das nicht machen möchte, kann, wenn die Vorgaben der Politik nicht entsprechend getroffen werden, dann muss man überlegen, wie bekomme ich dann so viel Informationen und Kenntnisse in dieses Krankenhaus vielleicht unterstützend rein über Digitalisierung, dass vielleicht nicht alle Bereiche mehr dort vertreten sind, aber vielleicht einzelne Bereiche. Und ich glaube, das kommt am Schluss alles zusammen im Kontext Krankenhausplanung, auch digital unterstützt, vielleicht auch mit anderen Institutionen, wo ein Krankenhaus vielleicht nicht mehr als reguläres Krankenhaus weiter betrieben wird, aber vielleicht als ein wie auch immer geartetes Gesundheitszentrum, vielleicht aber auch mit 60 Betten für bestimmte Patienten, die einige Tage dort sind. Also ich glaube, es wird viel passieren, nur der einfache Ausspruch, also wir haben jetzt, was weiß ich, 40% zu viele Krankenhäuser, da müssen wir was dran ändern. Das bleibt da meist beim Ausspruch und deswegen ist das Ganze doch ein länger währendes Thema.
Ich hatte in der Einführung schon gesagt, dass Sie auch Medical Influencer sind. Das Wort kannte ich bisher nicht. Sie haben einen YouTube-Kanal, den DigiHealth Talk. Wie ist es dazu gekommen?
Dazu ist das so gekommen, dass ich mich gefragt habe, was machen eigentlich die jungen Leute so? Und dann sah ich, die eine hat Lippenstift angepriesen oder ich weiß nicht was. Und das, was so für mich das Thema war und ist, das ist eben diese Digitalisierung reinzubringen in dieses Gesundheitswesen. Und das kann man natürlich versuchen und sich dann freuen, wenn man mal einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen oder in der Süddeutschen oder sonst wo hat. Ich glaube nur, dass die Wahrnehmung nicht ausreichend ist. Wenn ich das auch sehe bei den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns, ich glaube, man braucht einfach eine gewisse Durchdringung. Und für mich das Allerwichtigste ist, dass die Patienten informiert sind, was heute möglich ist, damit sie ihren Anspruch äußern können. Und da weiß ich, müssen wir verschiedene Kanäle bedienen. Und dann saß ich mit meiner Frau im Urlaub mal und dann sagte ich, weißt du was, ich nenne mich jetzt Medical Influencer. Da haben wir noch drüber gelacht. Ja, da haben wir drüber gelacht. Dann kamen wir zurück aus dem Urlaub und dann hatte ich das gemacht. Dann kam die Kritik von allen möglichen Seiten auf. Dann hatte ich gedacht, das stoppen wir jetzt wieder. Aber dann war das irgendwie auch so am Laufen. Dann habe ich gesagt, lassen wir jetzt. Inzwischen sprechen da nicht mehr so viel drüber. Aber das Ansinnen von mir war einfach, ich möchte das in die Breite bringen und nicht nur irgendwo in einem Expertenkreis mit einer großen Anzahl von Verhinderern und Verharrern diskutieren.
Wer macht denn die Aufnahmen? Der Oberarzt? Oder?
Nee, gar nicht. Das ist alles komplett außen vor.
Aber dann wie war jetzt auch ein Artikel, so eine Befragung von Ihnen ganz kürzlich und da haben Sie noch angegeben, worauf Sie nicht verzichten können. Füllfederhalter, Post-its und Smartphone. Was machen Sie noch mit einem Füllfederhalter?
Ja, da hat ja jeder so seine Macke. Ich sag mal, der eine, der sammelt Sportwagen oder der nächste, der macht Paragliding. Und ich habe von jeher sehr, sehr gerne mit Füllfederhaltern geschrieben. Und das hat für mich auch eine gewisse Ästhetik. Und das ist eben so, worüber ich mich freue in diesem ganzen digitalen Wesen. Und deswegen sage ich, auch wenn es sich komisch anhört, aber ich genieße viel zu schreiben und trotzdem arbeite ich natürlich ganz, ganz viel mit Laptop und diesen anderen Mitteln. Aber deswegen sage ich, Füllfederhalter und Post-it ist für mich so, die erinnern mich eben. Ich habe auch meine Erinnerungen am Smartphone, aber ein Post-it hat manchmal auch was Persönliches. Und so ist es auch bei mir zu Hause. Das ist positiv gemeint, da gibt es mal eine Erinnerung. Und deswegen sage ich, zum Schluss steht ja aber Smartphone. Und das käme natürlich mit irgendwo hin.
Ja. Ja. Es gab ja auch, in demselben Artikel war auch von Hobbys die Rede. Und das fand ich ganz interessant, weil ich selber gerne Fliegen, Fischen gemacht habe. Früher auch, muss ich sagen, komme nicht mehr dazu. Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber diese weichen Faktoren machen ja auch, das kann uns ja Digitalisierung nicht abnehmen, oder? Auch bei Patienten ist ja viel die menschliche Seite, ne? Also das über all dem nicht vergessen.
Das ist für mich der springende Punkt. Also ich sage immer die Visite. Die Visite war für mich, als ich als Arzt gearbeitet habe, war eigentlich das Highlight des Tages. Mhm. Und da ist jetzt so ein Patient, der im Bett liegt. Für den Patienten ist ja, das ist die Visite was ganz Besonderes. Die sagen hinterher im Telefonat mit den Angehörigen, heute hat der Arzt aber das und das gesagt. Und deswegen glaube ich, dass da durchrasen und irgendwie kaum die Menschen anzugucken, das ist ganz, ganz falsch. Also deswegen glaube ich, genau diese Faktoren, wo man sich auch was merkt und mit dem einen Patienten über Fußball spricht und mit den anderen vielleicht über einen Artikel in der Zeit oder ich weiß nicht was. Und so ist das auch mit dem Fliegenfischen. Für mich war das Fliegenfischen eben eine ganze Geschichte. Ich habe meine Fliegen selbst gebunden und damit ging es los. Aber es war eine Geschichte übers Jahr. Und dann hört man wieder von anderen irgendwelche Beobachtungen. Davon finde ich, lebt das. Und deswegen, ich möchte, dass wir das mehr tun. Aber ich möchte nicht, dass alle möglichen Menschen im Krankenhaus sich zu Tode dokumentieren, weil man Angst hat, dass irgendeiner einem vorhält. Das haben sie aber nicht notiert. Und wenn wir jetzt verklagt werden, dann passiert das und das. Und aus diesem Wahnsinn müssen wir rauskommen. Und deswegen glaube ich, es wird besser. Es wird wieder besser. Aber wir müssen das umsetzen. Das ist wirklich schwierig.
Der Patient im Mittelpunkt, das ist eine ganz gute Klammer und eine gute Überleitung zu unserer letzten Frage.
Ich habe jetzt Gänsehaut gekriegt.
Ja.
Das ist doch recht. Vielleicht können wir ein paar Datensätze übrig lassen in der Datenbank. So Thema, was liest der Patient gerne? Worüber redet er gerne? Ist er einsam oder hat er Familie? Genau. Das steht ja meistens in den Daten nicht drin. Ne?
Aber, absolut.
Genau. Ja, unsere letzte Frage ist immer eine Schulnote. Wie es in Deutschland steht, um jetzt in dem Fall wäre natürlich das Thema Smart Hospital, Digitalisierung im Medizinbereich.
Jetzt nicht nur auf Ihre Uniklinik Essen schauen, sondern Deutschland insgesamt. Wie sind wir da aufgestellt von sehr gut bis ungenügend, der Status quo?
Ich glaube, dass die medizinische Krankheitsversorgung ganz klar eine 2 verdient. Mhm. Das gibt immer Ausnahmen, aber die gibt es auch in der Autowerkstatt. Das ist einfach so. Aber insgesamt ist eine gute Qualität dort. Und was aber die Versorgung der Patienten und der Angehörigen betrifft, das bedeutet, wie die sich geborgen fühlen in einem medizinischen Umfeld, da würde ich eher eine 4 geben. Weil ich da, wissen Sie, wenn Sie auch in so einem großen Klinikum sind, da kommen ja auch die Beschwerden dann bei einem an. Und man kann so vieles nachvollziehen, was die Patienten sagen. Und dann ist man oft in einer Situation, wo man denkt, ja, das ist auch nicht gut gewesen. Und das bleibt leider hängen. Es bleibt bei den Patienten nicht hängen, wie die Schraubenversorgung irgendwo war. Es bleibt hängen, wie menschlich waren die. Und da haben wir Luft nach oben. Ich glaube, allesamt und solche Missstände wie Pflegenotstand macht dabei viel kaputt. Und wenn ich das nur einmal ganz kurz sagen darf, weil mir das wirklich am Herzen liegt, als Befürworter der Digitalisierung sehe ich natürlich, dass Berufsbilder verschwinden werden, sich komplett verändern werden. Und die jungen Menschen und auch die Eltern mögen doch bitte bedenken, dass der Pflegeberuf noch ganz, ganz lange ein sicherer Beruf ist. Und dass es manchmal vielleicht auch besser ist, wenn man Krankenpfleger wird, mit Aufstiegsmöglichkeiten hinterher, als einer von ganz vielen, ja was weiß ich, die Management und Betriebswirtschaft studiert haben. Mir geht es darum, da ist so viel Potenzial in der Pflege. Ja, die kommen mit Freude in die Klinik, machen ihre Ausbildung und dann kommt irgendwann der Knick, weil die sagen, nee, so habe ich es mir nicht vorgestellt und wir verändern es nicht. Ja, aber durch mehr Berufsbildveränderungen haben wir diese Chance jetzt. Und ich glaube, das kann die Pflege nicht aus sich alleine heraus bewirken. Das ist ein gesellschaftliches Thema.
Viel, worüber wir nachdenken können, glaube ich.
Ja, danke schön.
Professor Jochen Werner, danke schön.
Ja, ich danke Ihnen, das war sehr nett.